Unser heutiger Predigttext stammt aus der sogenannten württembergischen Predigtreihe, ein Text aus der Bergpredigt, Matthäus 6, 1 bis 4. Da sagt Jesus: Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, solltest du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Liebe Gemeinde, die Bergpredigt ist eine Jüngerunterweisung, wie es immer so heißt. Also, sie ist gerichtet an Menschen, die Jesus nachfolgen möchten. Also nicht an irgendwelche Atheisten oder die Jesus gar nicht kennen, sondern wir sollen da lernen, wie wir leben als Christen. Und er ist auch nicht an Christen gerichtet, die in ihrem Leben weitgehend passiv bleiben. Ich weiß, dass es Christen gibt, die geben kein Geld und nichts von ihrem Besitz ab. An die ist dieser Text auch nicht gerichtet. Er soll nicht auffordern dazu, dass wir Almosen geben, also Arme unterstützen. Sondern Jesus setzt voraus, dass man das selbstverständlich tut als einer, der Jesus nachfolgt, der ihm nachfolgt. Denn wir haben ja durch Jesus wunderbare Dinge geschenkt bekommen. Sinn des Lebens, ewiges Leben. Eine großartige Perspektive für unsere Zukunft. Wir haben großartige Geschenke bekommen und wir sollen diese Geschenke nicht nur einfach für uns behalten. Das ist so eine Ordnung Gottes, die sich durch die ganze Bibel zieht. Wir bekommen Geschenke und geben diese Geschenke zumindest teilweise mit unseren schwachen Kräften ein wenig weiter. Das gilt sowohl im Blick auf das Heil, was wir durch Christus bekommen, aber es ist auch eine Ordnung, die in die Schöpfung hineingelegt wurde. Und vor ein paar Tagen gab es ein großes Interview mit einer jungen Frau in der Winnender Zeitung, die sich sterilisieren lassen möchte, weil sie sagt, ich möchte keine Kinder, das passt nicht in meine Lebensplanung hinein. Aber hier haben wir ein Beispiel, wie diese Ordnung durchbrochen wird. Da wird uns das Leben geschenkt, aber wir sind nicht bereit, von diesem Geschenk etwas weiterzugeben. Das Leben geschenkt und Leben weiterzugeben. In diesem Fall wird es abgebrochen. Mit mir ist Schluss, sozusagen. Natürlich gibt es viele Menschen, die keine Kinder bekommen können. Sie finden keine richtige Partnerin oder Partner. Oder das Ehepaar bekommt einfach keine Kinder. Oder sie bemühen sich um eine Adoption und sie bekommen aber kein Kind. Das sind natürlich ganz andere Fälle. Aber bewusst zu sagen, und das ist aber typisch für unser modernes, autonomes Verständnis, ich bin ich, ich habe zu entscheiden, dass man sagt, ich kann das selbst in meiner eigenen Freiheit entscheiden. Aber es widerspricht dieser Ordnung, die Gott in diese Schöpfung hineingelegt hat. Und es gibt nur besondere Ausnahmefälle, wo jemand um des Reiches Gottes willen auf Ehe und Familie verzichtet. Aber das sind große Ausnahmen. Jesus macht nun deutlich, es gibt auch ein falsches, aktives Christsein, ein falsches Handeln. Man lebt als Christ, das geht jetzt nicht darum, die, die nichts tun, sondern die, die aktiv sind. Aber da gibt es offensichtlich auch Stolperfallen. Und jetzt macht Jesus deutlich, die in richtiger Weise im Namen Gottes etwas tun, die erhalten Lohn vom himmlischen Vater. Und die Christen, die irgendwie in unguter Weise aktiv sind, die verlieren ihren Lohn bei Gott. Es klingt ein bisschen seltsam, dieser Lohngedanke. Wir bekommen Lohn vom himmlischen Vater. Also es darf jedenfalls nicht so verstanden werden, dass dieser Lohn das ewige Leben ist. Denn dann wäre es ja so, wenn wir nicht richtig leben, dann sind wir verloren. Das ist nicht gemeint. Bei Paulus gibt es im 1. Korintherbrief Kapitel 3 einen Christen, eher so eine theoretische Annahme. Ein Christ, der wirklich in seinem ganzen irdischen Leben nur Unsinn zustande bringt. Und der nichts zustande bringt, was irgendwie vor Gott Bestand hat. Und dann macht Paulus deutlich, ja, aber der wird dennoch gerettet. Er bekommt das ewige Leben. Aber er macht deutlich, das ist schon wie durchs Feuer hindurch. Also das ist eigentlich nicht, so ist es nicht gedacht, dass wir diese ganzen Geschenke annehmen und dann, ach ja, Füße hochlegen. Warum dann aber Lohn, wenn dieser Lohn nicht das ewige Leben ist? Gibt es denn noch was Schöneres als die Herrlichkeit im Himmel? Und man kann sich das vorstellen, man ist im Himmel und dann plötzlich kommt die große Glocke und dann muss man an so einen Tisch treten und jeder bekommt Lohn, der eine mehr, der andere weniger. Das kann man sich irgendwie schlecht vorstellen. Wir wissen es auch nicht, wie das aussehen wird. Es wird jedenfalls sicherlich nicht dazu führen, dass es auch im Himmel wieder so eine Klassengesellschaft gibt. Da gibt es die Superchristen sozusagen, die Superhimmelsbürger. Und dann gibt es die in den rauen Vorstädten des himmlischen Jerusalems dahin vegetieren in der Einzimmerwohnung. So wird es nicht sein. Wie dieser Lohn konkret aussieht, wissen wir nicht. Wir wissen aber aus den Evangelien, welchen Sinn dieser Lohngedanke hat. Durch diesen Lohn signalisiert Gott uns, ich vergesse deinen Einsatz nicht. Einsatz ist eigentlich so ein harmloses Wort. Aber wenn man so an die Jünger schaut, Petrus sagt ja mal, ja, wir haben alles verlassen. Das kann auch ein sehr, sehr großer Einsatz sein, den man in der Nachfolge Jesu da einbringt. Und Jesus macht deutlich, mein himmlischer Vater wird das nicht einfach vergessen. Auch wenn ihr irdisch in eurem Erdenleben keinerlei Lohn dafür bekommt. Als junger Mann, das werde ich nie vergessen, das war für mich einfach sehr eindrücklich. So als ich Student war, da habe ich mehrmals im Sommer bei so Freizeiten mitgemacht. So Jugendfreizeiten. Die gingen meistens nach Norwegen oder England. Und in unserem Mitarbeiterteam, ich war ja Student, Studenten haben ja lange Ferien. Natürlich studiert man natürlich auch in den Ferien, ist ja klar, nicht, dass da ein Missverständnis gibt. Aber ich konnte schon relativ großzügig meine Zeit irgendwie einteilen. Aber in unserem Mitarbeiterteam gab es natürlich auch Leute, die haben richtig was geschafft. Ja, die hatten 3 Wochen Urlaub im Sommer und 2 Wochen ging diese Freizeit. In irgendwelchen merkwürdigen Freizeitgebäuden in Norwegen auf schlechten Betten verbringt man da 2 Wochen seines Urlaubs. Die haben ihren Urlaub geopfert. Und nicht nur das, bei der SMD da war es auch üblich, dass die Mitarbeiter auch den Freizeitbetrag zahlen. Also nicht wie sonst üblich ist, Mitarbeitende zahlen nichts, wenn sie auf eine Freizeit gehen, sondern damit der Preis niedrig ist für die Teilnehmer, dass möglichst niemand ausgeschlossen wird. Das kostete damals 500, 600 Mark, 14 Tage Vollpension mit Fähre und allem, haben die mitbezahlt. Jedenfalls die meisten, soweit sie es halt konnten. Und das hat mich irgendwie damals total beeindruckt. Die opfern da fast ihren Urlaub und zahlen auch noch drauf, obwohl sie da als Mitarbeitende unterwegs sind. Aber das hat mich beeindruckt. Das ist so ein Christsein, wo man wirklich merkt, ja, das kostet die auch etwas. Das ist nicht einfach nur so ein gemütliches Wellnessangebot, dieser Glaube, sondern die bringen sich ein. Aktives Christsein kann immer wieder, es muss nicht, aber es kann immer wieder auch zu Verzicht führen, dass man Opfer bringt. Es kann einen sogar ins Leiden führen. Jesus macht das ja deutlich, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich. Das ist sicherlich nicht das Normale in unserem Christsein. Aber ein aktiv gelebtes Christsein kann und wird gelegentlich auch in solche Situationen führen. Und jetzt wird gesagt, all dieses Verzichten wird Gott nicht vergessen. Wenn wir Christen nach menschlichen Maßstäben hier auf der Erde zu kurz kommen, so sagt Gott, bei mir wird letztlich niemand zu kurz kommen. Und das gibt eine riesige Freiheit, finde ich. Ich kann mich in gewisser Weise ins Leben stürzen, ohne dauernd mit der Angst leben zu müssen, ich komme zu kurz, wenn ich das und das nicht mache. Wenn man so ein gewisses Alter erreicht, dann merkt man schon diesen Druck, was willst du eigentlich noch und was soll noch kommen? Und man wird ein bisschen nervös. Oder diese Frage, habe ich in diesen paar Erdenjahren wirklich gelebt? Ist ja dann immer die Betonung auf dem, habe ich wirklich gelebt, was auch immer das dann heißen soll. Nun gibt es aber offensichtlich auch aktive Christen, oder es könnte welche geben, bei denen droht es, dass sie keinen Lohn bekommen. Warum das? Und darum geht es ja Jesus. Er möchte davor warnen, da, dass wir aufpassen. Blicken wir zunächst einmal tiefer. Was ist denn eigentlich der Motor für unser aktives Christsein? Dieses Wort Almosen, das wir in der Luther-Übersetzung haben, ist ja oft so im Deutschen eher so ein bisschen abwertend, meint aber einfach eine Gabe für jemand Armes. Und da steckt im Griechischen das Wort Eleison drin. Wir kennen diesen Ausdruck, Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich. Eleison heißt erbarmen. Und da steckt in diesem griechischen Wort Almosen drin, dieses Erbarmen. Das heißt, Almosen gibt man mit dem Herzen. Nicht, weil da jemand an der Straße sitzt, der einen dauernd anplappert und man denkt, ah, jetzt wird es mir aber lästig. Ah, gib ihm halt einen Euro. So ein christliches Handeln heißt, ich gebe von Herzen und nicht einfach aus Pflicht. Jetzt ist es natürlich besser, man gibt einem Notleidenden aus Pflicht etwas, als wenn man gar nichts gibt, weil man denkt, ich habe ja keine Liebe oder mein Herz ist nicht beteiligt. Das ist klar. Aber streng genommen ist das dann kein Handeln wirklich aus christlichem Sinne heraus, wenn wir einfach alles nur aus Pflicht tun, weil es halt getan werden muss. Das ist manchmal auch die Gefahr. Wir schaffen ja immer wieder Strukturen. Ist klar, gibt's Angebote in der Gemeinde und dann schafft man so Hauptamtliche wie Pfarrer und dann plötzlich spielt das Herz gar keine Rolle mehr. Die Dinge müssen jetzt halt getan werden, ob man es will oder nicht. Aber wenn wir Christen, die fast immer nur aus Pflicht heraus handeln, dann stimmt irgendwas nicht. Aber was könnte denn da nicht stimmen? Es kann natürlich verschiedene Gründe geben, warum jemand mit dem Herzen nicht dabei ist. Und da kann man sicherlich sich mehrere Dinge überlegen. Es kann verschiedene Gründe geben. Ich möchte mal einen nennen, auf den Jesus hier auch zu sprechen kommt. Ich möchte ein kleines Bild verwenden. Ich gehöre ja auch zu denen, die jeden Tag vor dem Computer sitzen. Das ist halt heutzutage so. Und ohne Internet, wir sagen zwar immer, wir haben uns so abhängig gemacht von Russland und China. Aber warten Sie mal, bis mal eine Woche das Internet zusammenbricht. Und das wird kommen, dann werden wir mal sehen. Da kriegt man nichts mehr in der Apotheke, hat meine Frau gesagt. Sie weiß nicht, wie sie dann noch Sachen besorgen soll. Da läuft nichts mehr. Gut, aber gut, wir haben unser Leben drauf gesetzt. Und auch der Pfarrer sitzt davor und braucht sein WLAN oder sein Kabel, je nachdem. Und dann manchmal denke ich, wenn ich so eine Homepage aufrufe, ja, was ist denn heute wieder los? Meine Güte, jetzt wohne ich doch in Hössinswart mit tollem Kabelanschluss. In Steinach hätte ich ja manchmal gedacht, ja gut, da wundert es mich nicht, dass man es nicht so schnell aufbaut sich. So war es ja auch jahrelang. Ich weiß gerade nicht, wie es jetzt ist. Jedenfalls, die Verbindung ist irgendwie gerade heute mal wieder schwach. Warum auch immer, liegt es am Anbieter, sind zu viele im Internet, keine Ahnung. So als Bild, aber auch die Verbindung zu Gott, liegt es vielleicht daran, dass sie schwach geworden ist? Irgendwie funktioniert es nicht mehr richtig. Da ist keine Energie da. Die Verbindung von unserem Herzen zum Herzen Gottes ist irgendwie schwach geworden. Aber jetzt die Frage, warum soll denn unser Tun eigentlich aus dem Herzen kommen? Man könnte auch sagen, gut, bist Christ und jetzt gibt es da eine Liste, To-Do-Liste und das machst du halt einfach. Jetzt acht nicht immer auf dein Herz und was weiß ich. Meine Güte, es wird jetzt getan. So, hat man doch auch früher immer gesagt, das macht ein Christ und das macht er nicht. So, Punkt. Warum soll es denn aus dem Herzen kommen? Letztlich, weil das Tun von Jesus auch aus dem Herzen kommt. In Lukas 7 gibt es diese Geschichte, wo ein junger Mann stirbt und die Mutter bleibt zurück, die auch schon vorher ihren Mann verloren hat. Die Geschichte vom Jüngling zu Nein. Und dann kommt dieser Trauerzug aus der Stadt raus Richtung Friedhof und Jesus kommt mit seinen Jüngern ihnen entgegen. Und die Jünger sind gerade guter Stimmung, die haben nicht erlebt, wie Jesus den einen Diener von dem Hauptmann von Kapernaum, der schwer krank war, gesund gemacht hat. Und dann heißt es aber in diesem Bibeltext, als Jesus die Witwe sieht, heißt es, sie jammerte ihn. So heißt es bei Luther. Und dieses Wort jammern, das ist aber jetzt eigentlich, das verstehen wir gar nicht mehr, was das bedeuten soll. Weil jammern ist für uns eher, meine Güte, jammer doch nicht dauernd rum. Sondern dieses Jammern bedeutet, Jesus hat Herzschmerzen, ist trifft ihn ins Mark und Bein, als er diese Frau sieht. Er ist bis ins Tiefste erschüttert. Das meint dieses griechische Wort, das da drin steht. Und das macht deutlich, Jesus handelt aus dem Herzen heraus. Und so hilft er dann ja auch dieser Witwe. Warum handelt er aus dem Herzen heraus? Weil sein himmlischer Vater auch aus dem Herzen heraus handelt. Seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist, So haben wir es in den Seligpreisungen gesprochen. Oder Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat also Jesus nicht geschickt, weil er gedacht hat, oh, jetzt habe ich da eine Schöpfung gemacht, jetzt muss ich aber verhindern, dass das alles in den Bach runtergeht, weil das würde ja meine Würde ein bisschen beschädigen. Ja, meine, was wäre das für ein Schöpfer, der Sachen macht, die alle nur Mist sind. Ja, darum geht es ihm nicht. Er hat diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Oder Paulus in Römer 5, Vers 8, Christus aber starb für uns, als wir noch durch die Sünde von Gott getrennt waren. Und damit hat Gott uns gezeigt, wie sehr er uns liebt oder wie sehr wir ihm am Herzen liegen. Ist unsere Verbindung zu dieser Herzensliebe von Jesus, diese einmalige, einzigartige Liebe im Universum sozusagen, schwach geworden, dann bekommt unser eigenes Herz zu wenig Energie, um für andere schlagen zu können. Eine Weile machen wir es dann vielleicht aus Pflicht und dann geben wir es auf. Oder, und darum geht es Jesus jetzt, wir werden zu Schauspielern, die nach außen etwas vorspielen, was sich aber nicht mit ihrem Inneren deckt und nicht mehr aus dem Herzen kommt. Jesus sagt in unserem Text, habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Und jetzt kann man wieder in den griechischen Text schauen. Gesehen zu werden, da steht im Griechischen theatenai, daher kommt unser Wort Theater, um vor den Leuten Theater zu spielen. Theaterspielen meint, ich gebe einem Notleidenden etwas, aber nicht aus Liebe zu diesem Notleidenden oder weil ich ein Herz für ihn habe, sondern weil ich möchte, dass andere dies bemerken. Und ich dafür im Ansehen der Leute steige und ich mich dadurch wertvoller fühle. Ich tue es aber nicht aus Liebe zu Gott und diesem Nächsten, sondern letztlich aus Liebe zu mir selbst. Es geht um mich, um meine Selbstverwirklichung, mein Wertgefühl, um mein Ansehen vor den Leuten. Also ich spende zum Beispiel Blut, nicht weil ich denke, dieses Blut, ja das natürlich auch, aber in erster Linie geht es mir darum, dass ich irgendwann mal in der Bürgerversammlung da meine Urkunde kriege und dann vielleicht in der Zeitung der Name steht und so weiter. Und auch wir als Kirchengemeinde müssen da aufpassen mit der Öffentlichkeitsarbeit. Was ist eigentlich das Ziel der Öffentlichkeitsarbeit? Geht es darum, dass wir Werbung machen für unsere Kirchengemeinde, damit alle sehen, ha, schaut mal, was bei uns läuft? Oder dient die Werbung dazu letztlich, dass Menschen kommen, damit sie diesen Jesus Christus kennenlernen? Oft ist ja beides auch miteinander gemischt. Wir sind ja keine perfekten Leute. Trotzdem müssen wir uns immer wieder klar machen, was ist eigentlich das Ziel? Inzwischen heißt es ja so, auch in Kirchengemeinden, ja, Öffentlichkeitsarbeit ist ja klar. Da wird überhaupt gar nicht mehr drüber nachgedacht, warum man das macht, weil es heutzutage so selbstverständlich ist, dass man das machen muss, geradezu das A und O ist. Aber wir müssen immer wieder auch drüber nachdenken. Warum machen wir das? Geht es jetzt eigentlich um diesen Christus? Oder geht es darum, ja, schau doch mal, oh, und was wir haben. Und dann guck mal auf die Nachbargemeinde womöglich und so weiter. Und jetzt gibt Jesus sozusagen einen Tipp, um das zu verhindern. Denn oft ist es ja gemischt. Wir machen wirklich Gutes auch für jemand. Ist ja so egoistisch, sind wir ja meist gar nicht. Aber so ein bisschen Schäwens mitkriegen die Leute, gell? Ja, wenn man dann weiß, und so dieser Satz, ja, also ohne den wird in unserer Gemeinde nichts mehr laufen in der Jugendarbeit oder so. Das sind so Sätze, oh, die gehen runter wie Öl. Jetzt gibt Jesus einen Tipp. Tue deine gute Tat im Verborgenen. Er redet hier als Beispiel von dem Almosengeben, Unterstützung von anderen. Dann kommst du zumindest nicht in die Gefahr, die Tat aus Eigenliebe zu tun, weil es kriegt ja niemand mit. Und das ist dann sehr ärgerlich, wenn man das nämlich das Motiv ist, dass jemand mitkriegt und dann kriegt es niemand mit. Aber letztlich, wenn es nur Eigenliebe ist, macht Jesus deutlich, er redet hier ja immer radikal, die Bibel ist ja nicht so ein gemütliches Buch, dann ist das vor Gott einfach auch nichts wert. Es ist wertlos. Selbst wenn du dadurch faktisch einem anderen Menschen hilfst. Und auf diese Weise wird auch verhindert, und das finde ich eigentlich auch das Schöne an diesem Gedanken, dass man vieles im Verborgenen tut, dass in christlichen Gemeinden geurteilt wird. Das ist der Supermitarbeiter, Supermitarbeiterin, die tut viel. der tut nur wenig. Aber dieses Urteilen ist schwierig, wenn man ja nicht weiß, was die Leute alles tun. Es ist ja so viel im Verborgenen. Wir wissen ja nicht, ob jemand viel betet, vielleicht 2 Stunden am Tag, viel telefoniert mit Leuten, die vielleicht Probleme haben, Besuche macht in der Nachbarschaft. Das wissen wir ja gar nicht. Leute gibt es ja viele, die in unserer Kirchengemeinde sehr aktiv sind, aber nicht in der offiziellen Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterliste auftauchen und dann auch nicht einmal im Jahr Geschenkle bekommen oder eine Einladung zu irgendeinem Abend oder so weiter. Vieles geschieht im Verborgenen. Jesus möchte eigentlich auch, dass vieles im Verborgenen geschieht, weil er sagt, es ist genug, dass dein wunderbarer Vater im Himmel das sieht, was du tust. Das reicht. Und dein Lohn, das schiebt er noch hinterher, der wird groß sein. Darauf darfst du dich freuen. Amen.